Hier sind sie wieder, die Alphabeten. Heute zu Gast Dana von Suffrin. Ihr Debütroman Otto ist für viele das Buch des Jahres 2019. Sprachgewandt, liebevoll und mitunter auf kleinstem Raum ebenso lustig wie melancholisch.
Und dann hatte mein Vater mich schon längst abgehängt. Und er kam plötzlich von dem Verdeck des Laders, das immer geklemmt hat. Aber was für ein Motor, Timner. Was für eine Maschine. Und als ich fragen wollte, ob das ein Viertaktmotor war, erzählte mein Vater mir schon, dass es bei Lidl jetzt Hanutas gab, die viel besser und billiger wären als das Original. Sondi Karree Milch Haselnuss. Timner, willst du eins?
Der Sparsame. Herrlich.
Ja, herrlich, der Otto.
Ganz kurz, bevor wir ins Eingemachte gehen, Sebastian.
Ja.
Er erzählt ja viel und oft hat er das Gefühl, dass seine Töchter ihn nicht verstehen, ne?
Ja.
Und dass sie ein bisschen zu doof sind. Und dann gibt es auch diese eine Passage, wo er so referiert und dann und keiner hört so richtig zu und er ist so enttäuscht, weil keiner zuhört und so weiter. Und am Ende ist es dann, dann aß er, enttäuscht von der Geistlosigkeit der Frucht seiner Lenden, schweigend seine Kartoffeln auf. Sehr schöner Satz.
Ja, danke. Den gibt es in Variationen häufiger. So, Otto ist öfters enttäuscht und isst dann beleidigt irgendwas auf.
Ja, oft Kartoffeln, ne? Ich habe mich gefragt, isst du gerne Kartoffeln? Du, die mit der Erzählerin natürlich nur bedingt zu tun hat.
Ich esse gerne Kartoffeln und mein Vater hat auch, ja, klar, vielleicht sind die Lieblingsgerichte, die sind sehr autobiografisch geprägt. So, mein Vater war ein begeisterter, aber durchaus kostenorientierter Esser. Und der hat wahnsinnig gerne Kartoffeln gegessen. Und mein Vater hat immer, der war überhaupt nicht verwöhnt, der hat alles gegessen, es war ihm total egal was. Aber er hat immer gesagt, im Krieg mussten die immer Tomatensuppe essen und irgendwas mit Kümmel. Und deswegen sind das waren die einzigen Sachen, die er nicht mehr runtergekriegt hat, zur Zeit seines Lebens. Aber sonst da, das hat sich dann, glaube ich, auch auf uns niedergeschlagen. Aber wir sind auch nicht so heikel geworden.
Aber du isst gerne auch Kartoffeln, oder?
Ja. Es gibt sogar in München am Viktualienmarkt gibt es jetzt so einen hippen Kartoffelstand. Da haben so zwei Jungs, haben so einen der Stände übernommen. Die machen Ofenkartoffeln und dann aber mit allen möglichen Sachen dazu. Also ich empfehle Shakshuka und meine Freunde empfehlen grüne Soße. Ja.
Grün ist aus.
Ist aus Frankfurt, aber ich glaube, die machen das auch nach so einem Frankfurter Rezept.
Und Shakshuka?
Shakshuka ist so, ja, das ist so was Israelisches. Mhm. Das ist so eine Tomatensoße, würde Otto jetzt nicht passen. Und mit Gemüse drin und oft, also die Shakshuka eigentlich, da macht man dann oben noch, haut man Eier rein und lässt es dann stehen, bis die stocken. Und das ist eigentlich in Israel, es ist so ein Frühstücksgericht. Wahrscheinlich ursprünglich irgendwas Arabisches, wie so viele Spezialitäten der israelischen Küche.
Sebastian,
ja,
du wolltest eigentlich die ganze Zeit schon über ganz was anderes noch sprechen.
Nee, ich wollte mir das nur merken, den Viktualienmarkt, wenn ich das nächste Mal in München bin.
Da gehen wir zusammen
hin. Gehen wir mal eine Kartoffel essen, das ist doch herrlich. Wir sind ja ein Schreibpodcast, das heißt, wir reden auch über das Handwerk und du hast ja nicht Schriftstellerei oder irgendwas in der Richtung Creative Writing studiert. Hast du denn, und bist aber in diesen Kölner, in die Kölner Schmiede gegangen?
Genau, das war eigentlich eine ganz süße Geschichte. Ich hatte die Doktorarbeit abgegeben und bin natürlich ein bisschen in so ein Loch gefallen und dachte, scheiße, die letzten Jahre total vergeudet, Jugend vorbei, Leben am Ende, was mache ich jetzt? Und dann hat meine Schwester zu mir gesagt, ach Dana, du wolltest doch immer schreiben, schau doch einfach mal nach irgendwelchen Stipendien und irgendwas wirst du da schon finden. Und dann habe ich die Ausschreibung von der Kölner Schmiede gesehen. Ich hatte keinen Romanentwurf oder so, aber die haben nicht allzu viel verlangt, die wollten nur ein paar Seiten Text und ich hatte schon so Prosaskizzen, die habe ich dann so ein bisschen umgeschrieben und gesagt, zack, fertig, das ist der Beginn eines Romans. Und dann habe ich, wie ich dann im Nachhinein erfahren habe, ein ganz grauenvolles Exposé geschrieben, deswegen wurde mein Text erstmal aussortiert, aber dann kam er irgendwie trotzdem rein, weil dann einem der Organisatoren, Till Strasser, der Ton gut gefallen hat. Und dann kam ich in diese Kölner Schmiede und das war für mich echt so ein Riesenglück, weil wir, also erstens war das total interessant für mich, mich mit Leuten auszutauschen, die von dem Thema im Gegensatz zu mir irgendwas verstanden haben. Was auch schön war, ist, dass wir uns immer, ich glaube, im Abstand von 4 oder 6 Wochen getroffen haben und jedes Mal einen neuen Text vorlegen mussten. Und da wolltest du dich nicht blamieren. Da habe ich natürlich immer gedacht, klar, da kommt was, da schreibe ich 20 neue Seiten oder 50 neue Seiten oder was halt angefragt war. Und das war für mich total super, weil ich dann einfach immer so einen Zwang hatte, super, weiterzumachen.
Über welchen Zeitraum zog sich das hin?
Ach, ich glaube, wir hatten drei Treffen. Also insgesamt waren das vielleicht 3 Monate oder so.
Ja gut, aber wenn du sagst, hier mal 50 Seiten, also du hast dann in der Zeit schon, warst du sehr produktiv auf jeden Fall.
Ja.
Okay.
Mhm. Musste ich ja. Also immer das, so die Woche davor war dann immer ganz anstrengend.
Und wie viel, weißt du, wie viele sich da bewerben oder aus wie vielen Bewerbern man da die 6 auswählt? Das findet jedes Jahr statt.
Das findet, soweit ich weiß, findet das jedes Jahr statt. Also die beiden Organisatoren haben, glaube ich, auch irgendwelches Funding organisiert. Und ich glaube, damals hieß es, ich weiß es nicht mehr genau, es waren, glaube ich, sowas in der Größenordnung so zwischen 120 und 180 oder sowas in der Art irgendwie. Aber ich könnte mir, das war ja auch die erste Kölner Schmiede, ich könnte mir vorstellen, dass die mittlerweile sich noch größere Beliebtheit erfreut.
Ach, das war ein neues
Stipendium. Genau, das waren Dorian Steinhoff und Till Strasser, machen ja in Köln immer ganz viel zusammen. Und die hatten eben die Idee, so eine Werkstatt zu machen für Romandebüts, weil es in dem Bereich wohl gar nicht so viele Workshops und so gibt.
Gute Idee eigentlich.
Ja, die haben das toll gemacht, war wirklich super.
Und es sind ja auch einige daraus hervorgegangen, die KollegInnen, die da mit dir dabei waren, sind die alle schon veröffentlicht?
Die Hälfte, glaube ich. Also Berit Glanz war da drin, Demian Lienhardt, die haben beide so paar Monate vor mir, glaube ich, veröffentlicht. Und ich denke, die anderen schreiben noch fleißig.
Und wie hast du das miteinander so erlebt? Also war das, du kamst ja auch sozusagen aus dem Nichts und dann plötzlich so erstmalig so ein bisschen in so einer Art Literaturbetrieb. War das von Konkurrenz geprägt oder waren die alle sehr aufgeschlossen oder war das schon so ein bisschen auch mal argwöhnisch und so ein bisschen missgünstig oder, also ohne jetzt Namen zu nennen, aber wie hast du das Klima empfunden?
Also zuerst hatte ich am Anfang total, also Angst, ehrlich gesagt, weil ich dachte so, scheiße, die haben alle irgendwas mit dem Betrieb zu tun gehabt. Die haben entweder an einer Schreibschule studiert oder die waren beim Open Mic oder sonst irgendwo. Ich wusste nicht mal, was das Open Mic war. Also ich kannte mich wirklich überhaupt nicht aus. Und dann hatte ich wirklich so, ich weiß noch so, dann saßen wir dann irgendwie beim Frühstückstisch. Mein Text wurde am zweiten Tag erst besprochen. Und dann habe ich so gesagt, so scheiße, ich weiß, also so, das wird jetzt bestimmt total schrecklich. Und dann haben die aber gesagt, so nee, dein Text ist super, mach dir mal keine Sorgen. Und ich so, was, echt? Komisch, aber okay. Und das war so für mich ein total tolles Erlebnis, dass sie vielleicht auch am Anfang so ein bisschen Rücksicht auf mich genommen haben und auch wussten so, ja, die kennt sich noch nicht so aus und wir erklären dir das jetzt alles in einfachem Deutsch.
Einleitung.
Aber ich finde, also während der Seminare war da überhaupt keine Konkurrenz. Also wir haben total offen miteinander geredet, teilweise auch war das auch sehr direkt, aber das war irgendwie immer nett und herzlich gleichzeitig. Also mir hat das gut getan. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich jetzt nicht so ein Typ bin, der mit Kritik ein großes Problem hat. Also ich finde das eher gut, wenn Leute was Kritisches sagen, also wenn es jetzt nicht einfach nur irgendwie ist, um was Gemeines zu sagen, aber wenn Leute das ernst meinen, dann nehme ich das gerne an. Das ist auch ehrlich gesagt, ich glaube, das kommt doch so ein bisschen aus diesen vielen Jahren an der Uni. Da ist man das einfach so gewöhnt, dass, ich meine, man geht auf irgendeine Konferenz und danach gibt es irgendwie 40 Minuten lang, stellen die Leute halt blöde Fragen, um sich selbst darzustellen und dann deinen Beitrag halt irgendwie ein bisschen zu schmälern. Aber so man, also dadurch ist man irgendwie so diese, kennst du wahrscheinlich auch, Gerrit, absolut, du nickst.
Ja, du schreibst 20 Hausarbeiten, die werden benotet.
Ja, genau.
Also und zwar nicht nur, 3+ oder 2+, sondern mit Feedback.
Genau, und du bist irgendwie permanent, absolut, bewertet. Ja. Und das ist, also so, und deswegen, also hatte ich jetzt nicht so das Problem damit. Es gibt natürlich auch Leute, die keine Kritik hören möchten oder die sich schwer tun, das anzunehmen oder umzusetzen und so weiter. Aber ich glaube, ich war da irgendwie immer relativ offen und mir hat das dann auch was gebracht, es gab dann so, also es gab dann irgendwie, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es dann so zwei Teams in der Romanwerkstatt gab, und das war auch voll okay, aber so, ich war halt in dem einen Team, ich konnte halt mit zwei Texten total viel anfangen, mit dem Rest eher nicht so, und den anderen ging es, glaube ich, genauso, und das ist ja irgendwie auch das Normalste der Welt, dass nicht jeder jeden Text gleich gut findet, aber nichtsdestotrotz haben wir uns eben immer bemüht, uns auf diese Texte einzulassen.
Ich kenne das ja auch mit diesem Parallel, oder damals zumindest parallel die Doktorarbeit fertig machen und dann aber auch schon so in Romanstrukturen denken. Und würdest du sagen, dass vielleicht auch die Disziplin, gerade als du sagtest, du musstest dann auch für diese Schreibwerkstatt was liefern, dass die auch geschult worden ist durch das Schreiben müssen und Deadlines einhalten an der Uni?
Ja, hundertprozentig. Und für mich war es eine, große Enttäuschung zu sehen, dass nicht alle Deadlines so ernst nehmen wie ich. Also...
Das ist krass, ne? Ich bin ja auch so als Typ, der in Werbung und Fernsehen arbeitet, eine Deadline ist eine Deadline.
Richtig.
Da hast du abzugeben. So, ne? Der Sendetermin steht, Druckmaschine läuft schon heiß, so ungefähr. Und als ich dann anfing, mit dem Verlagen zu arbeiten, von wegen, ja, dann ist Abgabe, aber wenn du länger brauchst. So, und ich so, hey, ich will das nicht hören. Wenn du länger brauchst, kannst du auch noch ein bisschen, können wir auch noch eine Saison schieben oder so.
Ganz richtig. Und dann reden die Drucker auf einmal nicht mehr mit dir, weil die so eingeschnappt sind, dass du schon wieder zwei Wochen drüber bist. Also so, ich find das auch komisch. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das meine Disziplin ein bisschen geschult hat. Übrigens auch so im Hinblick auf so Schreibtechniken, das habe ich auch in der Doktorarbeit gelernt. Mein Gott, man hat natürlich an keinem einzigen Tag in seinem Leben Bock, sowas zu machen. Also keiner hat Bock, irgendwie Sachen zu exzerpieren und Fußnoten korrekt zu schreiben und so weiter. Vielleicht hat irgendjemand Bock drauf. Ich kann es mir halt nicht vorstellen.
Ich glaube, einige haben sogar einen Fetisch, was das angeht.
Kann schon sein. Ich habe den leider nicht. Für mich war das immer irgendwie, ehrlich gesagt, mit ziemlich viel Qual verbunden, sehr viel Zwang. Also so. Aber was hilft? Man hat sich's ausgesucht, also setzt man sich hin. Schalte den Computer an und schreibt einfach. Und das habe ich einfach in der Doktorarbeit gemacht, weil sonst hast du einfach nie einen Text. Du bist eh nie zufrieden mit dem, was du schreibst. Das ist wird eh alles ganz anders, als du es dir mal vorgestellt hast. Oder, Gerrit?
Bei der Doktorarbeit?
Bei der Doktorarbeit.
Keine Ahnung.
Aber bist du nicht zufrieden mit, wie heißt es, Blumen für Palästina?
Pflanzen für Palästina. Nee, ich bin nicht zufrieden. Ich bin aber auch... glaube ich, wiederum so ein Typ, der selten zufrieden ist.
Bist du mit Otto zufrieden?
Bist du überhaupt mit irgendwas zufrieden?
Ich bin mit Otto, also ich finde, Otto ist viel besser geworden, als ich mir das vorgestellt hätte. Nichtsdestotrotz würde ich gerne wahnsinnig viel wieder umschreiben. Tatsächlich, also ihr würdet das jetzt auch sehen, wenn ich euch mein, das Exemplar, das ich immer mit zu Lesungen nehme, streiche halt einfach immer so wahnsinnig viel raus und schreibe um und so. Also so an der Stelle geht es sogar noch, an manchen Stellen noch mehr.
Naja, dass aber man so, für Lesungen ein bisschen streicht, das machen ja alle.
Ja, ja, klar, aber es ist auch wirklich so, dass ich jetzt nicht aus... irgendwie so, die Figur will ich jetzt nicht einführen oder das schweift gerade ab, sondern das ist echt so, oh nee, die Sprache passt da nicht und das sitzt nicht und das sitzt nicht. Also das ist, aber das ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen so eine Einstellungsfrage. Aber ja, und bei der Doktorarbeit war ich erst recht nicht zufrieden, weil ich irgendwie schon dachte, du hast jetzt, also ich meine, einerseits war das natürlich so ein großes Privileg, also du kriegst irgendwie so zumindest ein bisschen Geld, kannst mal... dich richtig in so ein Thema reinfuchsen, das mich ja irgendwie auch interessiert hat. Aber das Ergebnis ist dann halt irgendwie so frustrierend, weil du weißt dann, okay, das wird 220 Mal gedruckt, also wahrscheinlich so 3 bis 4 Mal überhaupt gelesen. Und es interessiert halt schlichtweg wirklich keine Sau.
Aber wie war das dann mit dem Roman? Also du hast die Werkstatt gemacht. Mhm. Wie weit warst du danach?
Ich hatte da, glaube ich, so 80 Seiten Text ungefähr. Also vielleicht ein Drittel.
Normseiten.
Ich glaube, die waren ein bisschen anders formatiert. Vielleicht war es auch schon die Hälfte. Die waren da war ein bisschen mehr Text drauf als auf einer Normseite, würde ich mal sagen. Und dann hat einer der Kollegen dort, nämlich Demian Lienhardt, hat seinem Agenten von mir erzählt. Das war Michael Geb. Und der, genau, dem habe ich dann so eine Probe geschickt. Dem hat es auch gefallen. Der hat mich unter Vertrag genommen, was irgendwie alles schon so, für viel Aufregung gesorgt hat. Und dann hat Michael mich ein bisschen angetrieben. Das war super. Der hat dann auch gesagt, so los, hinsetzen, fertig schreiben. Wir verchecken das jetzt. Und Das war für mich wieder so ein schöner Druck von außen. Und dann, genau, dann haben wir das verschickt. Und dann kam es auf wundersame Art und Weise zum Verlag.
Und du hast bei dem Agenten gleich ein gutes Gefühl gehabt und nicht überlegt, wenn der mich schon nimmt, vielleicht nehme ich noch andere oder so?
Nee, den fand ich, also ich hab, wie gesagt, ich hatte nicht so viel Ahnung, aber ich habe mir dann natürlich irgendwie so seine Webseite angeguckt. Ich habe auch vorher mit ihm gesprochen. Ich bin dann auch mal in der Agentur vorbeigekommen und ich hatte da ein sehr gutes Gefühl von Anfang an. Also ich dachte mir, der kann das so, der hat so eine ganz tolle Mischung. Der ist wahnsinnig intellektuell, wahnsinnig schlau, aber halt auch sehr, sehr geschäftig. Und das ist so eine Seite, die ich leider überhaupt nicht habe. Und für mich war das, kamen so diese beiden Eigenschaften, die sind für, also meiner Ansicht nach, in seiner Person ideal vereinigt.
Das braucht man, ja.
Ich meine, ihr habt natürlich jetzt beide, habt ihr so sehr positive Geschichten, was das, man macht was fertig, man bewirbt sich um einen Agenten oder eine Agentin und dann geht die zu einem Verlag. Also ihr habt ja beide so kleine Erfolgsgeschichten. Ich frage mich manchmal, wie viele Leute da auch so auf halber Strecke, auf der Strecke bleiben sozusagen. Ich habe jetzt aus dem Musikbereich nochmal eine Geschichte von einem Freund gehört, der hat von einer Band erzählt, die damals mit den Guano Apes groß rauskam. Die kriegten so einen Major-Deal. Und die Platte ist aber nie erschienen, weil zeitgleich irgendwie die Guano Apes plötzlich angesagt waren und diese Platte, für die sie ein Vertrag unterschrieben hatten, wurde nie produziert. Die wurden einfach auf Eis gelegt, sie aber der anderen Band irgendwie nichts abgreifen oder so, habe ich das verstanden. Und da habe ich mich noch gefragt, ob es wohl auch tatsächlich viele Autoren oder Autorinnen gibt, die irgendwo was bei einer Agentur liegen haben, was aber irgendwie nie verlegt wird, weil die Dinge eben komisch laufen oder
so. Die schreiben mir alle. Nee, ich habe im Umkreis schon echt viele Leute, die schreiben und die bisher auch noch bei keiner Agentur sind. Das ist schon, also mir tut das sehr leid, das ist super frustrierend, das ist super ätzend. Das sind auch oft Leute, die das Ganze, die sich sehr stark damit identifizieren, ist ja auch irgendwie logisch. Und das ist hässlich, wenn du dann eine Absage nach der nächsten bekommst. Und manchmal weiß ich auch gar nicht so genau, woran das liegt. Ich weiß nicht, ich finde, da muss man versuchen, möglichst solidarisch zu sein und zu schauen, ob man da irgendwas drehen kann.
Was drehen im Sinne von weiter im...
Weiterhelfen. Ne? Also ich mache dann schon, ich habe jetzt gerade wirklich einem Freund versucht, sein Exposé ein bisschen zu korrigieren, das wirklich nicht gut war.
Ja.
Ich kann es für mich selbst auch nicht gut schreiben, aber ich finde, für andere Leute ist es irgendwie viel, viel einfacher. Und das war schon so, mein Gott, woher soll der wissen, wie das geht? Und er schickt das dann irgendwie wild raus. Und die denken sich, okay, hier ist irgendwie nicht mal so ein Mindestmaß an Standardisierung. So, der hat einfach irgendwas ins Exposé geschrieben, weil er halt eins schreiben muss. Das legen die natürlich gleich zur Seite, ist ja klar.
Ja, wie wichtig das Exposé ist, ist vielen gar nicht klar. Ne?
Ja,
das ist so der erste Eindruck auch ist, den man hinterlässt.
Genau.
Und da muss einfach alles stimmen, ne?
Richtig, das muss einfach sitzen. Und das ist irgendwie so ein Genre, das liegt uns, glaube ich, den meisten Leuten nicht besonders gut, weil das halt irgendwie auch blöd ist, auf so kurz, mit so wenig Platz irgendwie zu hantieren und dann seinen Roman irgendwie so sachlich zusammenzufassen, aber es geht halt einfach nicht anders.
Da habe ich auch ewig für gebraucht. Also ewig, das war anstrengender als den Roman zu schreiben.
Ungefähr. Ja, und deine Geschichte ist auch sehr lang. Die zu bündeln ist ja noch schwerer.
Hör auf, ey, auf drei Seiten keine Chance. Du hast eben erwähnt, das Exposé, was du für die Schreibwerkstatt oder für die Kölner Schmiede geschrieben hast, war ganz fürchterlich.
Ich glaube, weißt du was, ich glaube, es war nicht so ganz fürchterlich, aber ich glaube, es war jetzt auch nicht geschickt. Ich wusste ja auch nicht so richtig, wie das geht. Ich konnte mich auch nur in irgendwelchen so Fantasy-Foren von Self-Publishing Nachwuchsautoren informieren. Aber ich glaube, es war eher so, ja, woher sollte ich das denn wissen sollen? Ich habe einfach gegoogelt, wie man es macht. Und ja, dann landest du in irgendwelchen Sci-Fi- oder Fantasy-Foren.
Das ist lustig, weil ich habe auch so einen Podcast, so einen Sci-Fi-Fantasy-Writing-Podcast, ganz viel gehört. Da habe ich sehr viel gelernt.
Ah, okay. Mhm. Aber ich glaube, es waren eher so diese Themen, so dass die dann halt auch dachten, so, Thema Erinnerung, Holocaust, jüdische Familie, das klang, glaube ich, einfach so ein bisschen nach, irgendwie haben wir sowas schon mal gelesen. Ne?
Ja, umso überraschender eigentlich, was du draus gemacht hast, das war das, was ich eingangs in Folge 1, die ihr natürlich auch nachhören könnt, schon sagte, dass obwohl es eigentlich große Themen sind, kommt es überhaupt nicht schwer daher. was wirklich auch eine Leistung des Textes ist. Und mich wundert das so ein bisschen, dass du sagst, ich würde jetzt schon wieder, also natürlich weiß ich das auch, ich kenne dich auch vom Filme machen und auch vom Schreiben, dass man, wenn man 3 Wochen später drauf guckt, dann schon wieder denkt, so, ah, das hätte ich mal anders machen sollen oder auch können. Glaubst du, dass du so eine Reife oder so eine stilistische Reife vielleicht jetzt dir auch in den nächsten Jahren aneignen kannst? Also ist du vielleicht, oder wirst du einfach immer so ein kritischer, selbstkritischer Geist sein? Ist das eher naturell oder glaubst du, du lernst jetzt auch in den nächsten Jahren mehr?
Ich weiß nicht, ich habe schon, ich bin mit meinem Schreibstil irgendwie dann über Strecken auch wieder ganz versöhnt und denke, ah ja, gar nicht so schlecht, Dana, das ist ja irgendwie die Passage ist ja ganz gut gelungen. Aber ich glaube, das ist eher so eine naturelle Sache. Also ich glaube, ich hätte jetzt Austerlitz schreiben können und würde Fehler darin finden.
Aber bist du schon am nächsten? Hast du jetzt Blut geleckt?
Ja, voll. Also ich schreibe gerade ein bisschen was anderes. Ich schreibe mit 2 Freunden ein Drehbuch. Und das ist irgendwie ganz witzig, weil wir das natürlich überhaupt nicht können. Also und für mich ist es lustig, weil man eben Dialoge schreibt. Das ist ganz anders. Das gibt es im Roman noch nicht so viel. Es gibt nicht so viele Dialoge im Roman. Deswegen ist es so eine ganz andere Art des Schreibens. Und uns ist irgendwie auch allen so ein bisschen egal, was daraus wird. Ob das dann wirklich jemand interessiert, ist einfach irgendwie so sehr nett zu dritt. An was zu sitzen, ne?
Film oder Serie?
Serie. Wir möchten gerne so eine München-Serie schreiben. So. Wir haben wir tolle Vorbilder.
Absolut. Und,
ja, aber mal gucken, was draus wird. Das macht auf jeden Fall voll Spaß. Und irgendwie ist es, also es ist jetzt auch schon besser, als wir, glaube ich, als wir es erwartet hätten. Also irgendwie so zu dritt was machen, ist nochmal irgendwie so eine ganz andere, es sind so ganz andere Synergieeffekte. Wir ergänzen uns auf wundersame Art und Weise ganz gut. Und sonst würde ich wahnsinnig gerne noch einen Roman schreiben, aber das ist irgendwie eine große Hürde. So, ich hätte, glaube ich, schon den Anspruch an mich, was ganz anderes zu machen. Also ich will nicht nochmal so eine Familienklamotte in dem gleichen Ton und so ein bisschen Humor. Ich würde schon gerne was ganz anderes machen. Aber das fällt einem jetzt auch nicht unbedingt vor die Füße. Ich mache jetzt halt auch wieder so weiter. So, man muss sich ja immer so ein bisschen darüber im Klaren sein, dass, also wenn man jetzt aufsteht und sagt, ich schreibe einen Roman, das schaffst du nicht. Aber du darfst nicht vergessen, Roman sind jetzt ja auch irgendwie Passagen, das sind viele kleine Szenen. Und wenn du irgendwie so anfängst, finde ich, dann ist diese Hürde nicht ganz so groß. Und das versuche ich jetzt einfach irgendwie so ein bisschen mein Zeug zu bündeln und zu gucken, in welche Richtung das am Schluss geht.
Ich finde, bei dir ist ja schon eigentlich von außen betrachtet schwierig, die Entscheidung, wird das wieder so eine jüdische Note haben oder nicht. Also da geht es ja schon los.
Mhm. Ist das deine Marke sozusagen?
Genau, das möchte ich eigentlich nicht. Ja. Ich habe dann gerade als ich den Roman abgegeben habe, wurde ich für so ein ganz kleines Festival angefragt und es war so eine Bekannte von mir und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, mache ich. Da lese ich aber einen neuen Text und dann habe ich gedacht, und dann habe ich das so als Anlass genommen, einfach einen Text zu schreiben, der total deprimierend war und aus der Sicht von einem, ich weiß nicht, 55-jährigen Mann geschrieben, weil ich einfach dachte so, also ist jemand irgendwie so, ich wusste, da ist jetzt eh nicht so ein großes Publikum und so. Das kannst du mal ausprobieren, mal schauen, ob das funktioniert. Und ich glaube, es hat so ganz gut funktioniert, aber damit wollte ich mir sozusagen selbst irgendwie beweisen, dass ich noch was anderes kann, auch wenn es jetzt nur 5 Seiten waren.
Die Serie, hat die was Jüdisches?
Ja, die Drehbuchserie. Also die Serie handelt von einem Münchner Erben und anhand dessen Lebens wird so ein bisschen ein gesellschaftliches Panorama entfaltet. Also so, der hat dann so einen ganz wilden Freundeskreis. Er hat irgendwie so einen üblichen Konflikt. Er will irgendwas in seinem Leben erreichen, aber irgendwie gelingt ihm nichts. Und wir haben jetzt eine Folge, die heißt jetzt als Arbeitstitel das Politikum. Und da geht es um Erinnerungskultur vor allem. Und dafür bietet sich München ein bisschen an. Also die Folge ist, glaube ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht ein bisschen so zu schwarz ist. Die ist sehr düster. Am Schluss wird auch so ein Neonazi aus einem Fenster geworfen. Aber es ist tatsächlich... Eigentlich die Idee finde ich irgendwie nach wie vor ganz witzig. Und zwar, ich wohne in so einem Villenvorort und die bauen jetzt, also die reißen nach und nach diese alten, schönen Jugendstil-Villen ab und stellen dann halt immer so ganz scheußliche Neubauten stattdessen hin. Also das sind dann oft natürlich irgendwie so Vierecke mit so Säulen davor, aber oft halt eben auch so diese Architekten-Albträume mit so, die haben keine Gärten mehr, sondern nur noch so Kies. Und und irgendwie so ganz viel Glas und ganz, ganz viel Metall, also so komische Würfel. Und als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, wow, die bauen sich Familienhäuser, aber die schauen eigentlich aus wie so, naja, Holocaust-Gedenkstätten. Ne? Und das hat uns dann irgendwie so ein bisschen auf die Idee gebracht. Aber ich schweife ab. Also es geht ein bisschen um das Thema Judentum, aber sozusagen von einer ganz anderen Achse.
Ja, aber es wird ja gerade in Filmen ist es ja auch immer so eine, ja, also dieser Humor, und es wird ja oft irgendwie, also ich weiß, selbst bei Friends irgendwie, Monica und Ross irgendwie haben ja auch den feiern Hanukkah und so weiter. Also es wird ja oft so als Element, wird es ja oft gern genutzt.
Ja, ja, also nee, bei uns ist es immer sozusagen, also jetzt in der Serie ist das, glaube ich, eher, wenn dann so ein bisschen Symbol für was Größeres, ja, okay. Wie geht man überhaupt mit so kulturellen Eigenarten um, und meistens schlecht? Oder wie beschäftigt man sich mit den düsteren Kapiteln der Stadtgeschichte? Meistens überhaupt nicht. Und das ist ein bisschen, glaube ich, die Funktion darin. Obwohl eine unserer Figuren ist jüdisch, aber bisher ist das auch noch kein großes Thema.
Aber ich fände, es wäre mal angebracht, weil ich schaue jetzt nicht viel aktuelles deutsches Fernsehen, aber gibt es irgendwie aktuelles Judentum in einem Format oder in einer Serie oder überhaupt in einem Film, wo es dann nicht um Neonazis geht, sondern einfach nur das jüdische Leben ganz normal mal nebenbei passiert? Das wäre doch eigentlich auch mal an der Zeit.
Ja, ja, also fällt mir jetzt
so,
auch.
Ich kenne das sogar von den Amis halt.
Wo ja, halt Seinfeld oder so.
Seinfeld und Friends.
Nee, fällt mir auch nichts ein.
Gofeld.
Ja, wir haben ja zum Glück Leute hier sitzen, ne, die sich...
Ich bringe euch ganz groß raus, ja. Und das schreibt mal hier. Um nochmal auf die Schreibtechniken zurückzukommen. Das ist ja, wie Sebastian ganz richtig sagt, ein Thema, was wir gerne dann auch so ein bisschen vernachlässigen. Wie kann man sich das vorstellen, als du dann wirklich gesagt hast, ich schreibe jetzt den Roman? Musstest du dich da komplett umstellen? Und wenn ja, wie hast du das geschafft, dann auch zu dem Stil zu finden, mit dem du dann vorerst arbeiten konntest und zufrieden warst?
Also der Stil geht, glaube ich, darauf zurück, dass ich am Anfang aus der Perspektive eines Kindes schreiben wollte. Und das ist dann aber, hat dann irgendwie einfach aus ganz praktischen Gründen nicht funktioniert, weil ich einfach die Geschichte dann so schlecht hätte erzählen können. Also so boah, einen 10-Jährigen dann vom Holocaust erzählen lassen oder so, das war mir irgendwie zu heavy. Und ehrlich gesagt, ich kenne mich, glaube ich, auch mit Kindern nicht genug aus, um das dann irgendwie glaubwürdig hätte machen zu können. Also ist dann die Erzählerin doch erwachsen geworden. Aber irgendwie ist doch dann irgendwie so ein bisschen sowas Kindliches und nicht auf den Punkt kommen und irgendwie allen Assoziationen freien Lauf lassen, das ist dann drin geblieben. Aber der Stil kam irgendwie, der kam ganz natürlich. Also so, da habe ich jetzt nicht lange daran herumgefeilt. Also so die Stimme hatte ich ziemlich schnell. Ich hatte überhaupt keinen Plot. Ich meine, es ist bis heute, glaube ich, wenig Plot drinnen, aber irgendwie so ein bisschen Gegenwartsebene musste halt sein, damit diese ganzen Anekdoten an irgendwas gekoppelt sind. Das war der Teil, mit dem ich mir total schwer getan habe, tatsächlich.
Also Gegenwartsebene heißt dann, was weiß ich, dass der Vater im Krankenhaus ist.
Genau, und die dass sie einen Freund hat und so.
Das ist übrigens auch einer meiner absoluten Lieblingsstellen im Buch, wie du die Norberts und, wie heißt sie, Reinholz,
ja.
Genau, die typischen Männerfreunde, die ewigen Junggesellen. Und dann beschreibst du so eine Szene, wie die Timna ihrem Freund einen dieser Typen mal zeigt im Bus oder in der U-Bahn. Und dann benutzt er so einen Ausdruck. Weißt du, was ich meine?
Zwetschgenmande.
Genau. Und den musst du gleich erklären. Plus, was ich total reizend an dieser Passage finde, ist, dass du es schaffst, diesem Reinhold oder Norbert diese Bezeichnung zu geben durch den Freund der Erzählerin. Und die Erzählerin das in der Schilderung aber schafft, darüber eigentlich ihre Liebe zu ihrem Freund nochmal besonders auszudrücken. Weil sie sagt, in dem Moment, wie er das sagt, also dass er das sagt und wie er es sagt, so ist dieser Tonfall, den sie am meisten an ihm liebt. Also das finde ich eine total rührende Stelle, wo du auch auf wenigen Zeilen ganz viel schaffst und ganz viele Zwischenbeziehungen herstellst.
Naja, danke, ja, ich habe...
Gott, ich red mich in Rage.
Nee, ich hatte irgendwie schon, also weil wir jetzt gerade über Schreibtechniken geredet haben, ich habe das auch so an der Uni mal gemerkt, ich schreibe irgendwie ziemlich kompakt einfach. So für mich war das immer, wenn wir irgendwie eine Hausarbeit schreiben mussten von 20 bis 25 Seiten oder so. Das ist mir immer total schwer gefallen, diese Mindestanzahl zu erreichen. Deswegen ist, glaube ich, auch der Roman ein bisschen kurz. Also irgendwie verpacke ich immer alles lieber ganz knapp. Genau, ein Zwetschgenmandel ist einfach so ein bayerischer Ausdruck für jemand, für einen zierlichen Mann eigentlich, so ein bisschen.
Was heißt das denn? Was heißt das denn wörtlich übersetzt?
Zwetschge ist eine
Pflaume, okay.
Und Mandel ist einfach ein Männchen.
Männchen, Pflaumenmännchen.
Ja, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, kann aber auch sein, dass ich das tue, ist das so eine fränkische Tradition. Die nehmen, glaube ich, so hässliche getrocknete Pflaumen und machen dann mit Zahnstochern oder irgendwie so, machen die dann, glaube ich, so kleine Figuren draus. Ich glaube, daher kommt das, aber
das ist wie Kastanienmännchen, ne?
Ja,
das
kenn ich genau. Auch noch, so kannst du dir die vorstellen, die Reinholds und Norberts mit selbstgestrickten Pullis.
Wenn du das nächste Romanprojekt angehst, was wirst du anders machen? Hast du irgendwas, wo du denkst, so, das war jetzt irgendwie schwierig, hätte ich doch vorher mal lieber erstmal in Ruhe geplottet und dann angefangen zu schreiben? Oder wird es genauso sein, dass du erstmal anfängst, dann hast du so eine Materialsammlung und dann entwickelt sich schon was?
Ich weiß nicht, also Otto hat ja irgendwie schon so ein bisschen was, so ein bisschen so ein Anarcho-Element drin. Also es ist irgendwie alles so ein bisschen ungeordnet und man verläuft sich irgendwie auch voll oft im Text und kommt dann wieder zurück. Also das ist zumindest das, was mir viele Leute erzählen. So, da sind halt irgendwie so sehr viele Anekdoten, aber es passiert ja eigentlich nicht viel auf der Gegenwartsebene und keine der Personen entwickelt sich irgendwie. Das gefällt auch nicht allen Leuten, aber die bleiben ja alle ein bisschen auf der Stelle stehen. Aber eigentlich dieses Anarchische darin, das hat mir eigentlich gut gefallen, aber ich hätte jetzt, glaube ich, schon den Drang, so was extrem Geordnetes zu schreiben, so wirklich, wo ich mir vorher genau überlege, wo alle Figuren am Ende wieder rauskommen. Das würde ich gerne machen, aber ich glaube, ich hätte dann auch andere literarische Vorbilder jetzt als in dem Roman.
Zum Beispiel?
Ja, ich habe es gerade schon erwähnt, ich bin so totaler Sebald-Fan. Sowas würde mir wahnsinnig gut gefallen. Ich weiß natürlich gar nicht, ob ich das kann, aber ich finde, das ist jemand, der erstens wirklich, wirklich einen wahnsinnig guten Stil hat. Also es sitzt wirklich jedes einzelne Wort. Und der aber gleichzeitig, ja, das hat irgendwie so was sehr Wehmütiges, aber auch was Intellektuelles, was mich anspricht. Also man lernt ja irgendwie auch so sehr viel im Austerlitz, zum Beispiel über Architektur. Und gleichzeitig ist aber auch so ein bisschen so zwischen den Zeilen ist irgendwie auch immer ein bisschen Ironie versteckt. Oder so ein ganz, ganz, ganz feiner Humor, der wahrscheinlich ein bisschen feiner ist als der jetzt in meinem Roman. Aber sowas in der Art, das würde mir total gefallen.
Habe ich auch noch nicht gelesen.
Musst du unbedingt lesen, wirklich tolles Buch.
Ich finde, feinen Humor findet man bei dir auch.
Danke, ja, schon auch, aber jetzt nicht unbedingt an der Elie Wiesel-Stelle oder so.
Nee. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, ich weiß nicht, wenn wir die Zeit noch haben, vielleicht noch so eine Mini-Lesung der Autorin, wo wir sie gerade hier sitzen haben. Sebastian?
Ich musste mir nur schnell das Buch notieren, Entschuldigung.
Kein Problem.
Eine Mini-Lesung, ne?
Wo es um Humor geht.
Walli trug bei jedem Wetter von März bis Dezember einen neonpinken Adidas Originals Jogginganzug, um den wir sie beneideten, obwohl er eine Fälschung aus Ungarn war. Lange würde ihr der Anzug allerdings nicht mehr passen, zumindest die Hose nicht. Walli wurde praktisch täglich dicker. Und sogar mein Vater, der gewisse romantische Gedanken für sie hegte und sie manchmal sogar zu einem ganz billigen Italiener ausführte, musste zugeben, dass sie immer mehr wie eine Ente aussah. Ihr Gesicht und ihr Oberkörper waren weiterhin völlig normal proportioniert. Aber ihr Hintern war so gigantisch, dass sie schon einen Monat nach ihrer Ankunft im Haus meines Vaters eigentlich zwei Stühle gebraucht hätte. Einerseits tat uns Wallis Übergewicht sehr leid. Andererseits ging es uns hier wie mit den meisten Dingen des Lebens. Wir fanden die Entwicklung von Wallis Körper unendlich traurig und gleichzeitig sensationell komisch und beobachteten verzückt, wie sie sich kiloweise gebratene Geflügelschenkel in den Rachen stopfte, als sei sie ein Vogel, der sein Küken füttert, nur war sie gleichzeitig der Vogel und das Küken. Und sie fütterte sich und gleichzeitig wurde sie von sich selbst gefüttert. Und weil das Küken nie satt wurde, hörte der Vogel nicht auf, weiter Zeug in dessen Schnabel zu drücken.
Bei diesen Geflügelschenkeln im Rachen musste ich lustigerweise dich sofort diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Max und Moritz Assoziation, wo sie die gebratenen Hähnchen klauen.
Ja, ja.
Und dann liegen sie dahinter.
Wahrscheinlich echt so vergraben im Gedächtnis.
Ritzeratze, voller Tücke, in die Brücke eine Lücke.
Hattet ihr auch so gesammelte Werke zu Hause in Dick?
Ich glaube, das Rote, ne? Das Wilhelm Busch war für Kinder war in Rot, Dick und Rot. Das hatten wir, glaube ich, zweimal sogar.
Ja, großartig, ne?
Gibt es noch irgendeine Frage, das wäre jetzt vielleicht auch so, die dir noch nie jemand gestellt hat, die wir jetzt, mit der wir jetzt glänzen können?
Ich fand es richtig cool, dass ihr so eine Geschwisterfrage gestellt habt, weil ich lese morgen in Berlin und da war das Thema eigentlich Geschwisterbeziehungen, weil ich mit der Sascha Maria Salzmann lesen sollte, aber die hat abgesagt und ich hatte mich total gefreut und dann war aber das Thema auch weg. Jetzt lesen wir irgendwas mit Erinnerungen. Aber auch okay, aber deswegen habe ich mich gefreut, welche Frage wurde mir noch nie gestellt, die ich schon immer...
Oh, wir haben noch nicht über die Hunde geredet, das müssen wir
noch tun. Das wurde mir auch noch, wurde ich auch noch nicht gefragt, so viel.
Wie viele der Hunde sind wirklich deine oder eure Hunde gewesen?
Ach so.
Da kannst du mal zusammenfassen, welche gibt es? Einmal der
Yorkshire? Es gibt den Bobtail Joe,
ja.
den Westie Billy und den Yorkshire Terrier... Mickey.
Der Scheidungsgrund.
Mickey, der Scheidungsgrund, genau. Der Scheidungs- also drei Hunde. Okay, ich bin jetzt einfach so offen und sage, die drei Hunde hatten wir wirklich alle. Also, weil Hunde sind solche wunderbaren Wesen, ja. Die kann man sich nicht einfach ausdenken. Ich wollte den Hunden schon ein Denkmal setzen und das wäre einfach ungerecht gewesen, einfach irgendwelche anderen Hunde zu nehmen oder sich einfach wirklich hundefrei zu erfinden. Wozu, wenn es so viele wunderbare Hunde auf der Welt gibt?
Hunde gibt es immer wieder.
Okay, meint ihr, wir haben genug?
Ich glaube, wir haben genug, Dana. Wir können vielleicht
das klingt so negativ.
Wir haben genug von dir, Dana.
Wir haben genug von dir. Nein, wir freuen uns. Hast du noch Lesungstermine jetzt in nächster oder ferner Zukunft, über die du schon sprechen kannst?
Ja, ich bin, ihr seid ja Hamburger. Am 6.2. Hamlet habe ich einen Termin reinbekommen. Darauf freue ich mich sehr. Und sonst hoffe ich, dass der Verlag bald die Termine auf meiner Autorenseite aktualisiert. Aber ich habe jetzt echt wie ganz schön viele Termine reinbekommen. Das kennt ihr ja wahrscheinlich. Die kommen dann irgendwie so plötzlich. Wird schon kommen.
Ich habe einen bisher.
Ja,
zwei. Stimmt, Hamlet auch.
Ah, okay, super, super.
Ja, schön, dann sehen wir dich wieder am 6.
Sehen wir super. Am 6. Ja, freut mich.
Und wenn ich vorher noch in München bin, essen wir noch diese Kartoffeln.
Ja, die sind wirklich toll, aber ich...
Also vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, danke euch für die Geduld. Und das war ein sehr netter Vormittag.
Welche Geduld?
Und ich kam ja zu spät und dann laber ich so rum und ihr müsst mich ausreden lassen.
Ja, das kennen wir ja schon.
Das schneiden wir dann alles immer aufs Minimum runter.
Das ist sowieso das größte Problem bei der Veranstaltung, dass man die Leute mal ausreden lassen muss.
Ja, überhaupt Gäste zu haben, das sollte man nochmal überdenken.
Ja. Mach das vielleicht mal alleine.
Okay, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das waren sie wieder, die Alphabeten. Hat es Ihnen auch gefallen? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Geizen Sie nicht mit Lob und Bewertungen. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und wüste Beschimpfungen. Auf Wiederhören!